finde es übrigens sehr schön, wie dein Heizcape zu deinen Augen passt.
Danke.
Das ist alles different shades of green.
Ja, das hat jetzt so eine Farbe von dem Heizcape angenommen, ne? Sieht so aus in dem Licht.
Ja.
Ich habe schon Leute influenced mit meinem Heizcape.
Geil, geil, geil.
Aber ich wurde ja auch selber not sponsored, auch geinfluenced von den Drillis.
Dann hören wir doch jetzt nochmal Chris Sommers.
Di, di, di.
Nein, unseres. Di, 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 di.
Hallo und herzlich willkommen zur Februarfolge von Feuer und Brot mit Maxi und Alice. Heute, liebe Alice, würde ich eigentlich bei dir sitzen. Wir wären zusammen, wir würden uns gemütlich machen, wir hätten es schön. Stattdessen sehe ich dich hier auf dem Bildschirm.
Ja.
Was ist los? Wie geht's dir? What happened?
Jedes den Umständen entsprechend ganz gut. Ich habe zum zweiten Mal Corona.
Zum zweiten Mal
in meinem Leben. Aber das Gute ist, wenn man genesen, geimpft, geboostert nochmal Corona bekommt, dann, zumindest aus meiner Erfahrung, ist der Verlauf sehr viel milder. Ich glaube auch, dass ich Omikron habe.
Mhm.
Wenn schon Corona, dann hoffe ich auch auf Omikron, weil
ich
hörte, danach ist die Immunität mit höchster Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Ich bin nicht so glücklich darüber, jetzt eine Woche zu Hause sein zu müssen. Aber es könnte wirklich schlimmer sein, weil ich liebe FreundInnen habe, wie zum Beispiel dich, die für mich einkaufen.
No.
Grüße gehen auch raus an Anna Dushime, die mir ein sehr nettes Care-Paket zukommen hat lassen. Also ich habe gute Leute um mich rum, die mir Sachen bringen. Und ich bin auch in einer sehr schönen Wohnung, das muss man auch sagen. Das heißt, und ich bin nicht so krank. Also mir war sehr müde und jetzt irgendwie die letzten Tage, aber heute, der Test ist noch positiv, aber ich hoffe auf schnelle Genesung, ja.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Und es ist ja auch wichtig zu sagen, okay, du bist krank und wir nehmen trotzdem auf.
Ja.
So groß ist unser Einsatz
so
für
committed.
Dieses Projekt.
Ja.
Als du das erste Mal Corona hattest, haben wir danach aufgenommen.
Das stimmt.
Hast du andere Podcasts in der Zeit aufgenommen, du armes Arbeitstier.
Ich weiß noch, wie ich ein Interview gemacht habe und einen Podcast aufgenommen, als ich das erste Mal Corona hatte. Und ich war auch so voll, stand so vollkommen neben mir.
Ja, ich meine, da warst du auch noch kränker als jetzt, muss man schon sagen.
Ja.
Also das war schon heftig eigentlich. Ja. Weil du warst auch noch ungeimpft das erste Mal. Also du bist auf jeden Fall, Glück im Unglück, aber es war auf jeden Fall, du warst schon krank ordentlich.
Ich war schon ordentlich krank. Das Gute ist auch, ich mache bald wieder eine Reise über den Atlantik. Wenn ihr diese Folge hört, bin ich schon gar nicht mehr in Deutschland. Oder vielleicht wieder in Deutschland, je nachdem, wann ihr sie hört. Und deshalb bin ich ganz froh, dass ich jetzt Corona bekomme, damit ich weiß, dass ich auf meiner Reise in die USA das nicht bekomme.
Voll gut. Ja, ich habe irgendwie auch noch kein Corona bekommen. Ich hatte diese Woche eine harte Arbeitswoche. Ich habe durchgezogen. Ich habe ein tolles Hörbuch eingelesen, bin auch ein bisschen durch. Ich habe ein schönes Hörbuch eingelesen, sagen wir mal so. Sagen wir mal so, haltet Ausschau. Ich werde es auf Instagram irgendwann mal posten. Es ist wirklich ein interessantes, schönes Buch, kann ich an dieser Stelle auch mal sagen. Aber wir sitzen heute am Sonntag zusammen, um eine neue Folge aufzunehmen. Ich bin gespannt, wie diese Folge klingt, weil wir unsere alten Setups wieder aufgebaut haben.
Genau.
Aber es ist schön, dass wir das so easy machen konnten, weil wir eben ja schon, weil unser Podcast ja so angefangen hat als Ferngespräch.
Wir sind gewappnet. Unser Podcast-Konzept war eigentlich schon pandemiefreundlich, bevor die Pandemie ausgebrochen war.
Ja, ja, ja. Das haben wir ja auch im Stadtanzeiger-Interview gesagt, dass sich manche Dinge für uns gar nicht so verändert haben. Also klar, jetzt sitzen wir eigentlich immer zusammen, seit wir beide in Berlin sind, aber wir können zumindest schnell umswitchen.
Ja, das war natürlich auch noch passiert. Wir waren in Köln und hatten unseren wunderschönen Live-Auftritt in unserer Heimatstadt.
Ja.
Danke nochmal für alle, die gekommen sind. Es war wirklich schön. Es ist nochmal was Besonderes, im Hometown zu spielen, muss man sagen.
Ja, war ein wunderschönes Heimspiel. Wir werden diesen Abend auf jeden Fall nicht vergessen. Und es war auch ein, Absolutes Highlight jetzt. Wir hatten großes Glück, dass wir das so unter den Umständen während der Pandemie machen konnten und stand ja auch lange auf der Kippe. Deswegen sind wir umso froher, dass alles gut geklappt hat und wir also sagen können, es war irgendwie ein sehr schöner und erfolgreicher und liebevoller Abend für uns. Ganz
Ja.
toll. Da denke ich jetzt auch gerne dran zurück.
Ja. Und jetzt haben wir uns den Februar ausgesucht, thematisch, um mal ein bisschen was Komplexeres zu
Wow,
erörtern.
wie ich gerade dich auch angucke. Kennst du das? Das muss ich noch kurz fragen, wenn man so eine, ich sag mal, so eine High-Performance-Woche hinter sich hat. Du kennst es auf jeden Fall. Und dann am Wochenende fällt man dann in so ein Loch. Man hat das alles hingekriegt und dann denkt man so, aber ich kann ja gar nichts. Also das hatte ich gestern.
Ey, das ist so
Das war
manchmal so
ganz schlimm.
komisch. Ja,
Da bin ich so richtig leer und denkst so, du bist die blödste Person auf der Erde. Du kannst das gar nicht. Du kannst das gar nicht. Warum denkst du, du könntest Podcast? Warum denkst du, du könntest eine Folge aufnehmen? Warum denkst du, du könntest Artikel verstehen? Also so. Aber dann kriege ich immer wieder die Kurve. Natürlich. Ich sitze ja hier und bin auch super vorbereitet, denke ich jetzt. Ne?
Ja,
Frag mich in einer halben Stunde nochmal. Aber ja.
nee, ich glaube auch, dass du gut vorbereitet bist. Wir haben nämlich gerade schon ein Vorgespräch geführt und das ist so, genau, ich fühle mich so, als ob wir so ein Seminar gemacht haben
Ja.
und jetzt
Ja,
ist der
genau.
Podcast wie so eine Abschlussprüfung.
Ja, fuck.
So,
Okay,
okay,
wir
also,
fangen an mit dem Thema.
wir fangen an mit dem Thema. Dieses Thema ist auf der einen Seite sowas Spezifisches, auf der anderen Seite sowas Grundlagenmäßiges, würde ich sagen. Und generell wird es heute um den Begriff Heterofatalismus gehen. Das ist ein Wort für ein Gefühl, was, glaube ich, viele, insbesondere Hetero-Frauen kennen, auch Bi-Frauen, vielleicht auch alle Menschen, die sich zu Cis-Hetero-Männern hingezogen fühlen. Aber was das genau ist, das werden wir im Laufe dieses Podcasts genauer erklären. Aber insgesamt finde ich es nämlich interessant. Ich bin auf diesen Begriff gestoßen durch ein YouTube-Video. Ich liebe Social Commentary YouTube gerade. Es ist eine gute Zeit auf YouTube gerade. Und ich habe ein Video gesehen von Tara Mooney, wo sie quasi diesen Begriff nochmal erklärt und auch auf den Essay on Heteropessimism verweist. Der ist von Asa Sarasin.
Genau, wo es eigentlich darum geht, dass hetero Frauen sozusagen vermehrt, und das ist sowas, was wir irgendwie in unserer Umgebung auch wahrnehmen oder vielleicht auch teilweise bei uns selber schon wahrgenommen haben oder wahrnehmen, vermehrt unglücklich werden in klassischen straight-hetero Partnerschaften. Und dieses Gefühl benennt sie, beschreibt sie, was wir jetzt auch noch ein bisschen machen werden im Laufe der Folge, euch so ein bisschen in diese Thesen reinholen. Aber dazu müssen wir uns eben auch erstmal so ein bisschen überhaupt die Geschichte von Heterosexualität angucken, ohne das
Genau.
jetzt zu tief machen zu wollen.
Weil es gibt ja schon diese teilweise ernsten, teilweise scherzhaften Diskurse, oft auch auf Social Media, wo Leute sagen, Heterosexualität ist ein Gefängnis, Heterosexuality is a prison, man fühlt sich gefangen, man denkt so, oh nein, tragically heterosexual. Viele hetero Frauen machen so einen halben Spaß daraus und manchmal auch ernster, dass sie das doof finden, dass sie heterosexuell sind, dass sie sich dafür schämen, dass sie irgendwie ein ambivalentes Gefühl haben.
No, because heterosexuality is awful. I don't know, you have to be kind of like, I don't know, like you have to kind of enjoy like the masochism of like the heterosexual like coupling ritual in order to like men.
Do you like men?
Yes, I love men.
Das ist zum Teil sehr gut nachvollziehbar und zum Teil kann man das auch kritisch betrachten. Aber wie du schon gesagt hast, Maxi, müsste man eigentlich noch mal einen Schritt zurückgehen und zu sagen, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, dass es sowas wie Heterosexualität überhaupt gibt, sozusagen. Also erstmal an die Wurzel des Problems gehen, weil ich glaube, wir sind. Und da geht es ja schon an dieses Eingemachte, dass wir natürlich in einer Welt leben, wo Heterosexualität die absolute Norm ist oder als Norm, nicht die Norm ist, sondern die als Norm wahrgenommen wird, dass wir jegliche Liebesgeschichte sofort assoziieren mit Heterosexualität. Das, also es ist so allgegenwärtig und so standardmäßig, nicht nur in unserem, dass es nicht nur unser sexuelles Begehren prägt oder unsere Vorstellung von Liebe, sondern letztendlich unseren mehr oder weniger ganzen Lifestyle, also unsere eigene Geschlechteridentität, wie wir uns durch die Welt bewegen. Ja. Heterosexualität ist, so wie viele strukturelle Identitätsmarker, wirklich überall.
Ja, und es ist ja so allgegenwärtig, dass alles, was davon abweicht, sozusagen ein Coming Out erfordert, also eine Art sich davon distanzieren, ein Bescheid sagen, hey, ich bin nicht so wie ihr anderen. Und das ist ja auch schon an sich eine Idee, die immer mehr kritisiert wird. Bei diesem Thema kann man vor allen Dingen vorab sagen, da gibt es hier und da immer wieder ein paar kleine Disclaimer. Da muss man jetzt, müsst ihr jetzt einfach so ein bisschen dranbleiben, weil es natürlich Theorien sind, Thesen sind, Gedankenspiele sind und nicht einfach jetzt, wenn wir dann gleich zu den Theorien kommen, es ist alles nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist sozusagen auch wieder eine Folge, wo wir überlegen, wie können wir oder das aufgreifen wollen, wie können wir Gefühlen, die vielleicht da sind, Gedanken, die vielleicht viele Menschen gerade haben, Wörter geben, Namen geben, helfen, diese auszudrücken. Und ich finde es ganz interessant, im Vorgespräch hast du ja auch mich gefragt oder wir haben uns gefragt, so ja, weil du gerade gesagt hast, es ist ein Teil unserer Identität, hetero zu sein, uns als heterosexuell zu identifizieren. Wann hat das eigentlich angefangen und wann wussten wir das? Und ich habe natürlich prompt auch diesen Satz gesagt, so ja, ich habe mir da natürlich nie drüber Gedanken gemacht. Und das alleine ist ja schon ein Zeichen dafür, dass es so ein Privileg ist natürlich einerseits, weil man sich irgendwie zunächst erstmal keine Gedanken vielleicht darüber machen musste, im Gegensatz zu anderen Menschen. Und gleichzeitig ist es eben doch so, dass die Idee von ja, sozialer Struktur, sozialer Marker, Heterosexualität doch relativ früh, auch im Kindesalter, schon einem begegnet. Also ich konnte da zum Beispiel auch sagen, ich habe im Kindergarten schon einen Kindergartenfreund von mir geheiratet. So, es gibt so ein Polaroid, da habe ich irgendwie ein weißes Kleid an und so einen Schleier und er hat so einen Zylinder und so, ne? Ja. Obwohl meine Mutter das selber total bescheuert fand und fand, so Kinder sollen nicht so erwachsen gemacht werden in der Wahrnehmung, hat das bei mir irgendwie total resoniert und mit mir resoniert und das ist irgendwie, fand ich ganz interessant, weil ich doch das sehr früh so im Kopf hatte als Kind. Ja.
Ich hatte als Kind auch auf jeden Fall super konservative, heteronormative Vorstellungen von, wenn man erwachsen sein gespielt hat, also Mutter, Vater, Kind war ein Standardspiel in Kindergarten. Ich hatte ja so eine Persona, so eine Bärenpersona als Kind, dass ich hatte so eine Welt gebaut, wo ich ein Bär bin und eine Journalistin und einen Mann habe und zwei Kinder. Ja. Und ich weiß auch noch, das ist natürlich auch komplett von diesen Kinderbüchern geprägt, dass ich da wahnsinnig viel positive, warme Gefühle hatte von diesem Bild, dass die Frau als Caretakerin, der Mann als irgendwie schützender, gutherziger, so richtig 50er-Jahre-Image, dass ich das so, dass ich das viel in Kinderbüchern gesehen habe und das auch ganz toll fand.
Ich muss auch immer gerade noch dran denken, dass es so bei der Mini-Playback-Show, die ich ja mal geguckt habe, hat ja Mareike Amado auch ganz oft diese Kinder gefragt, und das war ja so gang und gäbe, hast du denn schon eine Freundin? Hast du denn schon einen Freund? Bist du denn verliebt? Und die Kinder waren so 4, 5. Also es ist wirklich super weird und not appropriate. Aber es ist dieses ganz seltsame von, was Erwachsene gerne auf Kinder, straight Erwachsene, hetero Gesellschaft gerne auf Kinder projiziert.
Ja.
Das kennt man auf jeden Fall. Also es ist allgegenwärtiger, als man denkt, wenn man sich mal darüber Gedanken macht. So, total.
Total. Es gibt ja auch mittlerweile, also wenn man irgendwie Dinge wenn man so, sag ich mal, das Ausmaß der Dinge sich angucken möchte, dann kann man immer ganz gut in die USA schielen. Da gibt es ja auch sowas wie so professionelle Fotoshootings mit Kindern, die so aussehen, als ob sie gerade heiraten. Das wird für Instagram, das ist so richtig creepy, so N-Gets-mäßig, nur viel schlimmer, mit so Zweijährigen, die quasi als Braut und Bräutigam verkleidet sind. Das heißt, auch mit Heterosexualität sind wir natürlich in der Situation, dass das viel früher schon auf uns einprasselt, bevor wir als irgendwie eine Möglichkeit haben, eigenständig außerhalb dieser Eindrücke uns Vorstellungen und Gedanken über unsere eigene Sexualität zu machen.
Und dabei ist, wie wir ja gemerkt haben in der Vorbereitung dieser Folge, Heterosexualität als benanntes Konstrukt sozusagen gar nicht so alt als benannte Norm.
Als Identität, würde ich mal sagen, ist es nicht so, dass man sich als heterosexuell identifiziert, ist surprisingly recent. Es ist also natürlich, das Patriarchat gibt es schon seit Tausenden von Jahren und auch diesen Anspruch, dass sich irgendwie Mann und Frau zusammentun, um Kinder zu bekommen und diese eine Familie und ein Mann und eine Frau kümmern sich dann auch um ihr Kind und so weiter. Diese ganzen Konstrukte gibt es natürlich schon sehr, sehr lange. Ist auch vor allen Dingen ein westliches Konzept, würde ich sagen, aber auch vor allen Dingen mehr als das ein kapitalistisches Konzept. Also um das jetzt mal sehr grob abzureißen, sage ich mal so Monogamie und Heterobeziehungen wurden dann relevant, als Leute angefangen haben, Land zu besitzen. Also es geht sehr einher mit Besitz. Also wenn man etwas besitzt, dann braucht man irgendwie eine Gruppe, die das verwaltet, zu dem man das zugänglich macht. Das heißt quasi, man kann sagen, Familiengründung war so ein bisschen auch zur Kapitalsicherung und dann wurde das auch so getrennt, diese Jobs. Der eine kümmert sich um das Land, der andere kümmert sich um die Familie. Aber diese Konstrukte, auch wenn die schon so alt waren, war das trotzdem keine Identität. Es war mehr einfach der Akt, also aber nicht die Identität.
Genau, also Heterosex gibt es natürlich schon länger, aber dieser Begriff, dass der sozusagen gecoint und genutzt wurde, ist einfach erst Anfang des 19. Jahrhunderts passiert.
Anfang des 20. Jahrhunderts sogar.
Ah, meine ich, genau. Ja, ich vertue mich immer mit der Zeit. Ich meine Anfang 1900. 1900, so und so, genau. Ja.
The 1901 Dolan's Medical Dictionary defined heterosexuality as an abnormal or perverted appetite towards the opposite sex.
Ooh.
2 decades later, in 1923, Merriam-Webster's dictionary similarly defined it as morbid sexual passion for one of the opposite sex. But then in 1934, the definition softened to manifestation of sexual passion for one of the opposite sex, normal sexuality.
Also als diese ganzen Dinge Ende des 19. Jahrhunderts, also so um 1800, da gab es ja nochmal eine Welle an Verwissenschaftlichung von Dingen, die eigentlich Bullshit sind, wie zum Beispiel, dass die Frau ein kleineres Hirn hat und deshalb inferior ist und so weiter. Also diese ganzen Dinge sind sehr stark nochmal Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommen in der Wissenschaft in Anführungsstrichen. Und in diesem Zuge wurde auch Heterosexualität als Norm verwissenschaftlicht. Mhm. Weil, also zu Heterosexualität gehört ja ohnehin auch die Vorstellung, dass es zwei Geschlechter gibt. Also was ja, oder nur zwei Geschlechter gibt.
Nur zwei.
Was wir schon längst aber wussten, dann wieder ausgelöscht wurde und jetzt wieder irgendwie etabliert haben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Aber das liegt ja auch darunter, unter dieser Erfindung von Heterosexualität. Und ich glaube, es war so, dass so in den 1930ern erst Heterosexualität als normale Sexualität im Lexikon quasi so als solche definiert wurde.
Festgehalten wurde.
Genau, das heißt, diese Vorstellung von man macht das alles aus Liebe und aus Hingezogenheit und aus einer natürlichen Ordnung heraus ist quasi in solcher Hinsicht schon konstruiert.
Es ist ja auch so funny, weil ja, das ist zwar dann so überraschend, wenn man sich das alles mal anschaut. Es gibt dazu auch einen guten Artikel, den wir hier empfehlen können, The Invention of Heterosexuality, BBC-Artikel, glaube ich. Aber davon ist man überrascht, wie jung das alles ist und gleichzeitig merkt man dann so, okay, davor war einfach viel, viel möglich und sieht man, es ist ja auch eigentlich allgegenwärtig in Darstellungen, möchte ich einfach nur sagen, jeher in Darstellungen von Statuen, Skulpturen, Zeichnungen, Malereien, es ist eigentlich immer festgehalten, dass es gar nicht so eine eindeutige Norm immer gegeben hat, aber für uns ist der Mensch vergisst immer so schnell oder nimmt so schnell Dinge als gegeben an, die noch gar nicht so alt sind. Das will ich nur ergänzen.
Also vorher, als Beziehungen ohnehin mehr gesehen wurden als so was Pragmatisches, also dass man heterosexuelle Beziehungen eingegangen ist, war halt wirklich auch, weil man dachte, ja, man muss ja Kinder bekommen. Diese reproduktive Komponente, die aus den meisten heterosexuellen Beziehungen hervorgeht, war quasi der Grund, warum es quasi dieses Mann und Frau sollen zusammen sein.
Ja, ja, und alleine die Kinder erziehen. Genau, aber das jetzt diese Abkehr von gesellschaftlichen Zusammenarbeiten, Kindererziehung und so.
Dass wir jetzt aber quasi noch nicht mal 100 Jahre später zu diesem Lexikon-Eintrag eben Heterosexualität aber so als krasse Identität verinnerlicht haben. Das habe ich früher auch auf jeden Fall gesagt. Also ich meinte, ich bin super hetero, ich bin voll hetero. Und damit wollte ich beschreiben, dass ich mich ausschließlich zu Cis-Männern sexuell hingezogen fühle. Und das ist halt, finde ich, auch so ein bisschen so eine lazy Answer. Auch eine Frage, warum ich das so betont habe. Also ich dachte, ich hätte das eher gemacht aus so einer Selbstuntersuchung heraus, dass ich irgendwie mich das schon aktiv gefragt habe und aber festgestellt habe, da ist nichts anderes. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht, würde ich eher sagen, es ist eher sowas, das, was man compulsive heterosexuality nennt, also dass man irgendwie so
voreilig ist.
Ja, so voreilig und das irgendwie so bestimmt und irgendwie, warum schlägt man die Tür zu jeglichen anderen
Erfahrungen
und so tut, als ob man das irgendwann mal definitiv feststellen kann und dass es dann unbewegbar ist.
Ja,
das
ist unbewegbar, halt, ja. Genau, also wie sehr, und das ist ja das, was wir dann heute auch so ein bisschen tun, obwohl wir jetzt eben, wir sind jetzt keine Queer-TheoretikerInnen oder haben irgendwie das studiert, da gibt es sicherlich auch schon ganz viel zu finden, aber jetzt mit diesem neuen Zugang, dass man sagt, ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt, warum eigentlich? Mhm. Ne? Also warum nehme ich das so als so unveränderbar an, dass ich irgendwie hetero bin und das ist in Stein gemeißelt oder auch, wo ich auch zum Beispiel mich an meine eigene Nase packen kann, so wie, ob man es jetzt, wie traditionell verhaftet bin ich in meinen Erwartungen an mich selbst und meine Beziehungen und wie sehr, wie unbeweglich bin ich da vielleicht oder auch wie voreingenommen, also wie überall ist dieser Bias drin, wenn man mit Leuten irgendwie redet, keine Ahnung, dann einem Freunde sagen, ja, sie haben die Beziehung geöffnet oder Leute sagen, wir sind jetzt poly oder was auch immer, dass man dann immer, also muss ja überhaupt nicht so sein. Mhm. Bei vielen jungen Leuten ist es vielleicht schon gar nicht mehr so doll, aber ich glaube, es gibt immer beides, ne? Dass man bei sich merkt, so, warum bin ich davon irgendwie doch noch so, warum will ich mich davon distanzieren oder warum nehme ich an, dass das für mich auf keinen Fall niemals irgendwas sein könnte, obwohl ich es ja gar nicht gedanklich mal durchgespielt habe. Also so ein bisschen diese Idee von, warum hinterfragen wir unser Heterosein nicht? Und gleichzeitig natürlich darauf hinzuweisen, das ist jetzt immer so ein bisschen der Seiltanz, der Spagat, den wir heute versuchen werden, ist so zu sagen, dieses Nature versus Nurture. Also was ist angeboren und was ist angelernt sozusagen, was ist durch Sozialisierung. Und da müssen wir eben auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir natürlich nicht sagen wollen, wenn wir sagen wollen, vielleicht ist unsere Sexualität viel fluider und wandelbarer und beweglicher als auf einem gewissen Spektrum, als wir annehmen. Gleichzeitig natürlich gibt es eben diese ganz klare Haltung in queeren Communities zu sagen, I was born this way, ich bin so, seit ich geboren wurde. Und das ist eben auch total wichtig, um solchen Dingen wie beispielsweise um Erziehungstherapien oder sonst irgendwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also wir wollen hier nicht sagen, Sexualität ist zu 100% eine Wahl. Das wollen wir nicht sagen. Ja. Aber vielleicht ist mehr möglich als dieses, womit viele von uns groß werden, wenn sie sich einfach relativ schnell dem einen heterosexuellen Spektrum zuzählen, da gar nicht mehr weiter drüber nachzudenken und Bogen schlagen zu unserem Thema, damit vielleicht gar nicht immer so glücklich zu sein. Ne?
Ja, so. Total. Also nur weil wir sagen, Heterosexualität als solches ist ein Konstrukt, ist es natürlich klar, dass es trotzdem, ich glaube, also das ist allgemein klar, dass das unsere Haltung ist, dass das ein, der Sexualität ein Spektrum ist, was man sich nicht nur aussucht, aber gleichzeitig ist auch quasi nicht zu verneinen ist, dass man massiv beeinflusst ist von der Gesellschaft. Und dass es, glaube ich, gerade heterosexuelle Menschen sehr betrifft, dass man sich halt fragen muss, ist man heterosexuell, weil man es kann, because you can be. Und nicht, weil man es quasi, ja, also das ist ja so ein bisschen...
Oder weil man es nie hinterfragt hat.
Ja, ja, genau, Spannung. Das meinte ich.
Weil man damit wirklich am glücklichsten.
Genau, weil man es kann, meine ich so, weil man es kann in der Hinsicht, weil man irgendwie darin romantische und sexuelle Fulfillment auch findet. Ja. Aber die Frage ist halt, warum sind dann so viele heterosexuelle Menschen so unglücklich?
Genau. Das ist das Thema. Eigentlich ist es, wo wir jetzt irgendwie nochmal hingucken wollen. Ja. Are straights okay? Ja. Das ist ein Meme auch schon. Also es wird sich im Internet viel drüber lustig gemacht.
Reddit-Thread auch.
Genau, Reddit-Thread oder auch so Instagram-Accounts wie den wunderbaren Hetero-Cringe, den du mir geschickt hast. Die Frage so, warum sind so viele Leute miserabel in ihrer Situation in heterosexuellen Partnerschaften? Und da gibt es natürlich ganz viele Layers, auch natürlich in unterschiedlichen Altersstufen. Also ich denke, wenn man sich heterosexuelle Paare anguckt, die Kinder haben, dann spielen solche Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel auch Mental Load oder was auch immer. Aber gleichzeitig beobachte ich das eben auch bei vielen jungen Menschen sehr vermehrt. Dieses ganze Dating ist einfach so furchtbar und wie soll das überhaupt funktionieren und ja.
Ich glaube gerade dieses, was wir ja schon am Anfang angesprochen haben, dass dieses ambivalente Gefühl da ist, dass man auf der einen Seite sich sehnt, ja, ich sage das jetzt erstmal aus der Sicht einer heterosexuellen Frau, dass man sich auf der einen Seite sehnt nach bestimmten Vorstellungen, die Heterosexualität quasi mit sich bringt und auf der anderen Seite extrem Angst davor hat und glaubt, dass man nur unglücklich darin werden kann. Wenn man Glück hatte, war man schon mal verliebt, man hatte schon mal tollen Sex mit einem Mann, man hatte
mit einem
oder mehreren, also man hat...
Ja.
Das heißt, man hat natürlich sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Auf der anderen Seite hat man auch negative Erfahrungen gemacht, also die auch sehr weit auseinander gehen können. Mhm. Man wurde irgendwie enttäuscht, man hat das Gefühl, man ist irgendwie an bestimmte Dinge gestoßen, die quasi einhergehen mit Cis-Heteromännlichkeit, die einen ziemlich fertig gemacht haben. Es kann im schlimmsten Fall, kann man natürlich auch traumatische Erfahrungen gemacht haben. Und selbst wenn man die nicht selber gemacht hat, sieht man natürlich um sich herum, kennt man das wahrscheinlich aus dem Bekanntenkreis.
Ja.
Und man lebt in einer Welt, wo immer noch Heterosexualität für Frauen sehr gefährlich ist. Also nicht nur für Frauen, eigentlich für alle, aber vor allen Dingen für Leute, die nicht cis-hetero-Männer sind, ist Heterosexualität gefährlich, wenn man sich dagegen auflehnt oder das in Frage stellt. Aber im Falle von Frauen ist es halt so, dass es eben diese Statistik gibt, jeden Tag versucht ein Partner oder ein Ex-Partner eine Frau umzubringen und am jeden dritten Tag gelingt es statistisch gesehen diesem Partner oder Ex-Partner. Wir haben einfach immer noch den Zustand, dass diese Erwartungen an Heterosexualität, dass die Frau, die irgendwie bestimmte romantische Vorstellungen erfüllen soll, dass das, wenn man sich dagegen auflehnt, extrem gefährlich sein kann.
Ja. Dass es immer noch etwas total Außergewöhnliches zu sein scheint, wenn man irgendwie über weibliche Lust spricht und vielleicht Sex versucht neu zu denken als etwas, was nicht unbedingt mit der männlichen Ejakulation vorbei ist. Also dass das noch irgendwie ein ungewöhnlicher, revolutionärer Gedanke im Dating ist. Ne? Ja. Also dass man noch so krass verhaftet ist in diesen Strukturen, die... wo alle Geschlechter oder viele Geschlechter und Untergeschlechterrollen leiden, aber eben besonders Frauen im heterosexuellen Dating. Und du hast diesen Fatalismus, finde ich, auch sehr gut gerade beschrieben, der dann seinen Peak hat in Dingen wie, dass Trump trotz dieser Aufnahmen, ne, wo wir grab him by the pussy und so weiter, trotz dessen Präsident werden konnte, dadurch, dass Kavanaugh noch im Amt ist, dass einfach natürlich Frauen gespiegelt bekommen, wow, wenn mir sowas passiert oder wenn mir schlimme Dinge passieren, bin ich eigentlich auf mich selber zurückgeworfen und will ich das überhaupt? Will ich mich dem überhaupt aussetzen? And do I even like men? Ne? Genau. Also so dieses so, kann ich da überhaupt, natürlich strukturell gedacht, ne, kann ich mich da überhaupt drin finden, dass ich glücklich werde? Das auch noch in Kombination damit, dass sozusagen Familienplanung für Frauen bedeutet, dass sie ganz klar karrieremäßig Einbußen haben müssen und in der Regel mehr als Männer und ganz klar, dass eine Auswirkung hat auf ihre finanzielle Situation, Person, die primär die Care-Arbeit leistet und so weiter. Also there's a lot going on.
Ja.
Und es sieht nicht so rosig aus. Also man kann verstehen, dass da ein gewisser Pessimismus und eine Unlust und eine Frustration aufkommt,
ja,
würde ich sagen.
Und ich glaube, dass daher eben solche Gefühle wie Schamgefühle oder so, wenn man sich als Hetero-Frau sich so romantischen Vorstellungen, wenn man denen so nachgeht, dass man halt immer wieder merkt, die wurden von Männern etabliert. Das ist eigentlich, also wir bewegen uns halt eben in einem Patriarchat und man fühlt sich halt so, als ob man gar keine Möglichkeit hätte, Heterosexualität außerhalb patriarchalischer Strukturen zu denken. Und man merkt, wie das irgendwie als heterosexuelle Frau Komplizin für dieses System ist. Also weil ein Patriarchat ja quasi überhaupt nicht auskommt ohne Frauen, sozusagen. Also die haben ja eine gewisse Rolle. Und dieses Navigieren von Mist.
I love dick, but I hate.
Exactly. So, das sind alles so. Also es ist halt, ich kann es sehr gut verstehen. Ich würde auch sagen, ich bin auf jeden Fall auch heterofatalistisch in vielerlei Hinsicht. Also dass ich dieses Gefühl habe von I feel stuck. Ich fühle mich irgendwie so, als ob ich dem nicht entkommen kann. Und eine gewisse Sehnsucht, den entkommen zu wollen, bin ich auf jeden Fall auch guilty as charged. In der Hinsicht, ich habe auch auf jeden Fall in privatem, für mich selber, nicht öffentlich, weil ich weiß, das ist eigentlich appalling, das sozusagen.
Appalling heißt?
Anmaßend, das sozusagen. Ja. Weil es quasi das Äquivalent ist von, ich wäre auch gerne schwarz. Das ist quasi, dass ich dachte, ich würde lieber nicht auf Männer stehen.
Ja.
Aber die Sache ist ja eben, diese ganzen Dinge, ich bin nicht alleine darin. Ich kenne viele Frauen, die hetero sind oder bi sind, die das auch sagen. Aber es ist halt immer noch in den allermeisten Fällen performativ. Also man sagt, ah ja, ich wünschte, ich würde nicht auf Männer stehen und Männer sind so doof und ich hasse Männer. In einer, aber in einem Rahmen, wo man eigentlich nicht ernsthaft darüber nachdenkt, Heterosexualität als solches hinter sich zu lassen.
Ja.
Also und, so und radikal ist man dann auch nicht.
Nee, und die Frage ist auch, ist das überhaupt umsetzbar?
Ja, also ja,
ich
genau.
Will jetzt nichts vor, da wollen wir ja hin, so, ich will nichts vorgreifen, aber die Frage, ob man prinzipiell, ob das das Ziel sein soll, so abolish Heterosexualität, so no, weil viele Frauen fühlen sich nun mal auch zu Cis-Männern hingezogen, verlieben sich, was auch immer, aber vielleicht genau, und das ist das, was wir ja, worüber wir gerade reden, so diese Idee von unsere Vorstellungen müssen wir auf jeden Fall bearbeiten, um diese ganzen straight people, denen es so schlecht geht, irgendwie, ja, um es für alle besser zu machen.
Es gibt ja auf der einen Seite, gibt es diese ganzen, wie du ja schon angesprochen hast, so straight's okay, hetero-cringe und so weiter, die aber ganz oft auch von aus der queeren Bubble kommen, die sich so ein bisschen über straight culture lustig machen. Und da ist ja auch die Frage, in was, also was wir jetzt tatsächlich hier abolishen wollen. Also wollen
genau,
wir.
Genau, was ist überhaupt straight
culture? Genau, also was ist es tatsächlich, die sexuelle Praxis oder ist es die Heteronormativität, die Kultur, die quasi das Problem ist? Weil, was wir ja total oft auch sehen, worüber sich auch oft lustig gemacht wird in diesen straight's okay oder so, oder Threads, ist ja diese ganz schrecklichen Memes, die eigentlich zeigen, dass sich heterosexuelle Menschen nicht mögen. Das ist aber vor allen Dingen oft Männer, die Memes machen, wie sehr sie ihre Frauen hassen. Ne? Also sag ich mal so, Männer sind eigentlich schon sehr viel länger heterofatalistisch offen als Frauen. Also
voll,
da ist eine Misogynie gegenüber Frauen, die sagen, eigentlich mögen sie Frauen nicht.
You're not a man until you have a woman telling you what to do. You want, You want to learn about patience and how not to kill another human being. You get married.
Hochzeit ist die größte Falle, die dir passieren
genau.
kann. Diese Weihnachtskarten mit den, wo der Frau und dem Mädchen, die sind da die Münder zugeklebt, weil Frauen reden immer und nerven den ganzen Tag. Eigentlich Mario Barth ist Peak dieser Humor.
Heterofatalismus ja. auf eine Art und Weise, natürlich auf eine. Ja. Aber es ist eigentlich so, dass dieses, ich hasse meine Frau, sie ist so nervig.
Bundy,
Scheiße, ich bin jetzt hier irgendwie, meine Frau kommt jetzt. Diese ganzen Dinge sind ja eigentlich schon total drin bei Männern, obwohl der Gedanke bei Männern dann trotzdem nicht so weit geht in den meisten Fällen, dass sie denken so, ich wünschte, ich wäre queer. Ich wünschte, ich würde nicht auf Frauen stehen. Das ist, glaube ich, irgendwie ein Wunsch, den Frauen öfter äußern.
Warum das vielleicht auch sein könnte, ist ja auch wieder so ein Konglomerat aus diesen ganzen Sachen mit Sozialisierung und wie Jungs und Mädchen im binären Geschlechtersystem unterschiedlich erzogen werden. Was Frauen sich vielleicht wünschen in ihrer Partnerschaft und was nicht erfüllt wird und was Männer erwarten. Ne? Also, dass da einfach die Erwartungen auseinandergehen. Und wie immer gibt es ja viele Strömungen, die so parallel laufen. Und genau, dann gibt es Leute, die das für sich neu entdecken und neu versuchen, diese alten Muster aufzubrechen. Und gleichzeitig gibt es eben so Leute, die sich an diese Mario Barth-Ordnung, Weltordnung, soziale Marker, weil nichts anderes ist es, klammern, wie sonst was, weil sie gar nicht wissen, was passiert denn, was wartet denn dahinter? Mhm. Was wartet denn auf mich als Typ, wenn ich merke, eigentlich würde ich mich ja gerne mal mit meiner Frau unterhalten aber, und nicht diese Gags machen. Ja, und das ist irgendwas, wo sich Menschen so total dran klammern, obwohl man merkt, dass es ihnen eigentlich besser gehen könnte. Darin sagen wir mal so. Und ein Auswuchs des Ganzen, den wir ja total sehen, fast überzeichneter satirischer Form, sind ja zum Beispiel diese ganzen Dating-Shows, die wir ja gerade alle, also gerade kam ja die neue Staffel Too Hard to Handle auf Netflix, das ist ja nur ein Auswuchs davon. Alle Menschen da sind straight oder weiß ich nicht, aber werden so inszeniert. Ne? Und gleichzeitig gibt es dann eben sowas wie Love Island oder wie heißt das, die sich heiraten? Blind Dates?
Kann sein.
Nicht, aber es gibt auch dieses Blind Marriage-Ding.
Es gibt echt alles. Es gibt die deutschen Dating-Shows. Also hier gibt es ernsthaft eine Show darüber, wo Leute nach ihrem Geschlechtsteilen bewertet werden, ob sie jetzt datable sind oder nicht. Also ich finde nämlich auch eigentlich so der Horror von Heterosexualität baut sich so auf in diesen Reality- und Gaming-Dating-Shows, in diesen Gamifications. Ja, aber es ist halt trotzdem, sind die ja nur möglich, weil man halt Heteronormativität macht es möglich, dass man irgendwie weiß, man muss sich jetzt hier irgendwie zusammentun und man muss irgendwie aufeinander stehen und man muss irgendwie das, also auch was da irgendwie immer so abgespielt wird, so eine Hierarchisierung, alle wollen die eine und dann kommt die andere und Eifersucht und all diese komischen Dinge, die halt letztendlich sehr wettbewerbsgetrieben sind natürlich und ja eigentlich viele Parallelen zu so Besitzansprüchen und so weiter zu tun haben. Also ich finde das schon auch erschreckend teilweise.
Ja, und das ist auch so ein Nonsens. Ne? Also es ist auch so absurd, dass von diesen Menschen, die jetzt da sind, ich bringe jetzt mal dieses Wort so mit rein, aber wenn ich jetzt Too Hard to Handle nehme, was ich gerade gesehen habe, deswegen nehme ich das jetzt raus, aber obwohl es nicht das extremste Beispiel ist, als ob von denen niemand, sage ich mal, heteroflexibel ist. Mhm. Also ich will jetzt nicht mutmaßen, aber als ob in keinem Szenario, also wie hart eingefahren sind, sollen diese Leute alle straight sein, aber es gehört zum Narrativ.
Ja.
Und dass die Wirklichkeit imitiert dann auch die Dinge wieder, die wir sehen. Also das eine beeinflusst das andere. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz sagen, es ist ein Thema für eine andere Folge, aber wie sehr uns natürlich auch klar sein muss, weil ich immer das Gefühl habe, vielen Leuten ist es nicht klar, dass das natürlich gecastete Kleindarsteller sind auch. Also da verschwimmt natürlich die Linie zwischen was ist echt und was ist gespielt und so, verschwimmt bei denen natürlich. Natürlich sind das Leute, die da hingehen in dem Wissen, was sie da machen, was sie performen sollen, die besonders gut delivern können. Das ist eine riesen Netflix-Produktion. So, da wird nichts dem Zufall überlassen. Die Leute wissen, was sie da zu tun haben. Und ne, da wird auch inszeniert und da wird geskriptet und da wird gemacht und getan. Und es ist lustig, dass unsere Gesellschaft sich das anguckt und es einfach Ja, natürlich finden wir es amüsant, aber es ist eigentlich eben eine, wie eine Überzeichnung. Also es ist fast wie eine Realsatire zum Teil. Und das wissen die Leute auch selber zum Teil, die da drin sind. Also ja. Ich glaube schon, dass die auch performen in diesem Setting, was ihnen bekannt ist, sozusagen.
Genau, ja, ja, total. Also sie wissen ja einfach, wie sie performen müssen durch diese, sag ich mal, durch die ungeschriebenen, unsichtbaren Regeln von Heteronormativität. Ja. Ja. Und selbst wenn dann sowas ist, wie dass sich zwei Frauen küssen, was bei Too Hot to Handle, glaube ich, sogar vorkommt, ist es natürlich trotzdem nie, nicht so inszeniert, ob das ernst zu nehmen ist, sondern es ist irgendwie dann eine Spielerei oder auch ein Catering für den Male Gaze oder so. Es gibt natürlich auch Dating-Shows, die queer sind, die nach den gleichen Prinzipien verfahren. Und deshalb ist nämlich auch das Interessante, dass halt, dass man auch das Argument machen könnte, dass es hier nicht darum geht, dass es Cis-Mann und Cis-Frau sind, sondern um die generelle Kultur. Also selbst wenn du diese Dinge mit queeren Menschen durchspielst, ist es trotzdem, hat es trotzdem was Heteronormatives.
Ja.
In der Hinsicht, dass man trotzdem nach so Prinzipien wie Monogamie, man sollte sich eine Partnerin, einen Partner suchen, dieser Wettbewerb, dieses, man kann irgendwas gewinnen und so weiter, das alles trotzdem eigentlich aus einer heteronormativen Vorstellung kommt. Und ob das
schon
jetzt,
alleine.
Ja. Genau, ob das jetzt queere oder nicht queere Menschen sind, macht natürlich irgendwo dann klar einen Unterschied, aber letztendlich muss man sagen, nicht nur Heteros sind von Heteronormativität betroffen.
Nee, genau, und es ist ja auch schon total gang und gäbe, queere Paare zu fragen, wer von euch ist denn der Mann und wer von euch ist denn die Frau. Ne? Also es ist ja so absurd, wie wir das, die Schablone auf alles anlegen wollen. Das wollte ich nur kurz ergänzen.
Ja.
Genau, das schützt alleine davor nicht. Und das wiederum ist ja auch so ein bisschen, ja, dass wir selber sind auf jeden Fall natürlich total betroffen von dieser Idee, von so diesen sarkastischen Fatalismus an den Tag zu legen, so als hetero Frauen, die dann so sagen, haha, Männer, lol, hahaha, ne, so, und da irgendwie einen Gag draus machen. Und da ist natürlich dann so die Frage, es hilft, es ist ein Coping-Mechanismus, aber was ist die Lösung? A, wo kommt Heterofatalismus vielleicht auch an seine Grenzen? Und wie können wir Frauen auch einen Weg finden, über unsere Sexual Desires, also unser Verlangen, unsere Lust, unseren Bock auf Männer zu sprechen, ohne in diese komische Kerbe von alte Role Models sind zu verteidigen und Männer sind stark und Frauen sind schwach. Also weißt du, ohne in diese Pink- und Blau-Falle zu tappen.
Ja.
Das ist, glaube ich, das. So.
Kurze Anekdote. Es gab, also Heterofatalismus oder Heteropessimismus ist zwar ein relativ neuer Begriff an sich, aber natürlich die Idee, dass der Mann der Feind ist quasi und dass Hetero-Frauen den Feind im eigenen Bett haben, ist im radikalen feministischen Bewegungen natürlich kein neuer. Abolish quasi Heterosexualität und abolish men an sich. Also wir nehmen sie einfach nicht mit. Wir lassen sie einfach. Es ist nicht unser Problem und sie werden uns immer nur runterziehen und wir müssen hier irgendwie raus, wir müssen hier irgendwie weg. Gab es natürlich schon vor Jahren. Es gab auch eine Bewegung, die quasi tatsächlich dafür plädiert hat, sozusagen Political Lesbianism, also die wirklich meinte, dass man, wenn man wirklich wahrhaftig feministisch ist und sich wahrhaftig emanzipieren möchte, dann ist der einzige Weg quasi das Queer-Sein oder in dem Fall das Lesbisch-Sein. Das ist eine aus unterschiedlichen Gründen nicht umsetzbare und auch problematischer Ansatz. Mhm. Aber dass Frauen in ihrer radikalen feministischen Denke schon dahin gekommen sind und gedacht haben und dass das auch versucht wurde sozusagen, das ist eigentlich kein neuer Gedanke. Aber es ist halt, wie gesagt, ist es nicht so einfach und es ist halt auch die Frage, ob das die Lösung ist. Auf der anderen Seite, was ich auch interessant finde, dass Heterofatalismus, wenn er von Frauen ausgeht, dass man merkt, da ist ein revolutionärer Gedanke drin und eine Radikalität, die tatsächlich Dinge aufbrechen kann oder disruptiv sein kann. Mhm. In der Hinsicht, dass wenn ich mich daran erinnere, dass dieser Hashtag Männer Trash Hier, als der vor ein paar Jahren, glaube ich, vor allen Dingen durch Sibel Schick irgendwie einmal so aufkam, für so viel Aufruhr gesorgt hat, dass man dann schon noch mal einen Schritt zurückgehen musste und sagen musste, was ist denn jetzt hier los? Um das jetzt noch mal sehr grob wiederzugeben, dieser Hashtag kommt eigentlich aus Südafrika, aber als hier die Journalistin Sibel Schick das mal getwittert hat, Hashtag Männer Trash, folgte daraus erstens ein riesen Shitstorm auf Twitter und dann wirklich sehr viele Diskussionen darüber, ob man das auch unter feministischen Kreisen, ob das jetzt nicht zu weit gegangen ist. Man kann jetzt nicht sagen, Men are trash, bla bla bla. Und ich muss sagen, dass ich dieses wow, 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 diese Haltung von vielen Frauen nicht so richtig nachvollziehen konnte. Weil natürlich geht das zu weit. Natürlich kann man nicht sagen, Men are trash, bla bla bla. Aber es ist... Die Machtverhältnisse sind hier, finde ich, total entscheidend. Und ich finde, es ist halt so eine typische, ich finde, fatalistische, pessimistische Denkweisen, Theorien sind dafür da, der berechtigten Wut
einen Ausdruck zu geben
und die mal in Sprache zu fassen und die auch einfach mal kurz ausdrücken zu können. Weil, wenn man sich nochmal daran erinnert, was wir alles aufgelistet haben, wenn man schaut, in welchem System man ist, dann ist dieses Empfinden von Männer sind scheiße, Men are trash. Also, das ist schon nachvollziehbar, dass man
dieses... Wo das herkommt.
Wo das herkommt und wo dieses Gefühl herkommt. Und es ist schon interessant, dass, wenn man mal sieht, wie viel... Ich hasse meine Frau und Frauen sind so kacke, Witze im Internet kursieren. Dieses Men are Trash direkt irgendwie gemaßregelt werden muss, während das andere ein bisschen als harmlos abgetan wird. Deshalb ist Heterofatalismus schon in irgendeiner Form, glaube ich, ein wichtiges Element.
Nee, ein wichtiges Ventil.
Ein wichtiges Ventil in einem feministischen, emanzipatorischen Prozess.
Ja, absolut. Und es ist ja auch so, dass also diese Sachen funktionieren, sowas wie sogar selbst Männer, lol, ja, das ist so, da gibt es jetzt so ein Graffiti hier in Berlin oder halt so Tags, Männer, lol, jetzt gibt es so einen Schal und das Männerschnitten-Logo gibt es als Männer, lol, Schal, super, mega funny. Diese ganzen Sachen funktionieren natürlich für so selbsternannte Männerrechtler und so immer wie so eine Dog Whistle, also so eine Hundepfeife, so nennt man das, die kommen sofort auf den Plan und schreien halt Sexismus gegen Männer. Und ich sehe das auch zum Beispiel viel auf TikTok und auch viel bei ganz jungen YouTubern, dass es natürlich viele junge Menschen in diese Falle tappen. Auch ganz viele Cis-Frauen natürlich auch sagen, ja, das ist sexistisch und das ist jetzt sexistisch gegen Männer. Und das ist immer so, man muss immer wieder den Leuten erklären, dass es halt die strukturellen Probleme benennt und natürlich nicht das Individuum meint und dass es natürlich dieses Machtgefälle gibt, was beachtet werden muss. Also das ist eben was ganz anderes ist. Und wie du beschrieben hast gerade, dem liegt ja auch wieder zugrunde. Wir haben so viel aufgelistet, wie kurz, ne, also unsere Großmütter, was die noch für ein Leben hatten und wie beschränkt die noch in ihren freien Entscheidungen waren und in ihren Lebensentwürfen und wie kurz das eigentlich her ist. Und dass die Popkultur zum Beispiel uns die crazy Ex-Girlfriend, die eifersüchtige Ex-Freundin, die wahnsinnige, verrückte Ex-Frau, die dem Mann mit ihrer Eifersucht das Leben zur Hölle macht, was ist ja mit Sicherheit gibt. So will ich überhaupt nicht leugnen. Aber dass die uns als gängiger Trope, als gängiges Narrativ viel mehr verkauft wird als der eifersüchtige Ex-Mann, der potenziell die wirkliche Gefahr für Leib und Leben seiner Partnerin und seiner Familie, seiner Kinder ist. Und wie immer noch geschrieben wird, Familiendrama, Familientragödie, wenn ein Mann sich und seine Frau und seine Familie ermordet, ja. Und es immer noch gesagt wird, der Arme, der hatte so Angst um seinen Job und deswegen musste er leider seine Frau und seine zwei Kinder erschießen. Also so, dass einfach noch diese Narrative so krass drin sind und man kann da einfach diese Machtgefälle und strukturellen Ungerechtigkeiten, gegen die wir alle ankämpfen müssen, nicht ignorieren, wenn man diese Dinge betrachtet.
Total. Ne?
Und natürlich gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, was Radikalität angeht. Und wir haben zwei Folgen gemacht darüber, wie Männlichkeit auch, also wie Männer, Cis-Männer auch unter Männlichkeitskonstrukten leiden. Ne? Also das wollen wir ja gar nicht unsichtbar machen, das ist uns ja völlig klar so. Einige unserer besten Freunde sind Männer. Aber dass man halt da durchaus seinen Empfindungen Ausdruck verleihen darf.
Es ist halt was Interessantes, weil wenn das aufkommt, dann ist, wenn dieses Männer-Trash, Männer-Lol, ich hasse Männer, auch gerade in dieser reduzierten Social-Media-Form aufkommt, dass man natürlich merkt, wie geht man jetzt damit um? Weil es natürlich auch kein Zustand ist, in dem man jetzt irgendwie verweilen kann. Die Kritik
an... Bietet auch keine Lösung.
Ja, genau, weil dieses performative, heterofatalistische, dass man sagt, oh, Männer, das gerade von hetero-Frauen ist natürlich, dass man auf der einen Seite sagen kann, man entzieht sich einer Verantwortung und einem System, von dem man selber profitiert und dass man ja auch selber irgendwie... Also wo man, was man ja selber auch nicht ganz, also
ja,
ja wo man ja. irgendwie auch eben diese Ambivalenz hat, dass man quasi auch sagen kann, ich will es ja auch irgendwie. Also es ist so ein bisschen, in diesem Essay steht, glaube ich, auch, dass es so ein bisschen so eine Cool-Girl-Haltung ist im Feminismus, dass man sagen kann, so ja, ach, Männer, ach, ich hasse Männer. Und dass man so natürlich irgendwie... sich gerade als Heterofrau es sich ziemlich bequem machen kann.
Ja.
Oder dass man, was heißt bequem? Es ist natürlich eine unbequeme Haltung, aber eine Haltung, die letztendlich niemandem sozusagen
also
nach vorne gerichtet ist. Nicht nachhaltig ist, nicht ja, lösungsorientiert genau. ist, auf jeden Fall. Genau. Wie gesagt, ich würde Heterofatalismus und auch dieses Ich hasse Männer eher als wie so ein Stage of Grievance, wie so ein State, wie so eine Phase der Trauer sehen, darüber, dass es halt in der Frage von der Tragik, dass wir in einem patriarchalen System leben.
Ja.
Also, dass man da durch muss, dass das vielleicht auch gut ist, dass es auch vielleicht nicht vermeidbar ist, diese Wut zu empfinden und diese Verallgemeinerung zu empfinden. Dass es aber kein nachhaltiger Way of Life sein kann für Hetero-Frauen.
Es ist, ja, während du geredet hast, habe ich gerade so lange genickt. Auch trotzdem, obwohl das vielleicht du das nicht als das richtige Wort empfindest, dieses sich bequem machen, fand ich eben schon, weil ich habe mich davon angesprochen gefühlt. Weil ich kann hier noch so oft sagen, haha, Männer, lol, und ich lebe aber mit einem zusammen ne, und bin irgendwie in einer cis-hetero-Partnerschaft, die mir natürlich Stabilität gibt und ein Privileg ist und mein Leben in vielerlei Hinsicht einfacher macht. Ne? Also being straight und in das System zu passen, macht dein Life einfacher. Ja, und das ist natürlich weswegen ich da auch so ein bisschen vorsichtig bin, mich da in dieser Polemik so aus dem Fenster zu lehnen, sage ich dir ganz ehrlich. Ne? Ich finde mich da drin nicht so 100% wieder. Es ist vielleicht auch einfach nicht so mein... Genau, weil ich immer gerne denke, ja, wie geht's weiter? Trotzdem bin ich absolut vollstem Verständnis und verstehe total, wo es herkommt und warum wir das auch brauchen. Und das ist einfach nur interessant, weil ich gerade, das hat gerade bei mir total resoniert, diese Kombination aus, man macht es sich so einfach, wenn man diese Dinge sagt, aber gleichzeitig von den positiven Aspekten dieses Systems aber profitiert. Ne? Also ja, dann ist es immer leicht gesagt. So. Und das ist total wichtig, auch nochmal festzuhalten.
Ja.
Und dass eben die Idee natürlich sein sollte, und da kann man wirklich, gibt es unglaublich viel auch nachzulesen, packen wir auch ein paar Sachen in die Shownotes, aber dass das Ziel natürlich irgendwie nicht ist, so Männer und Frauen davon abzuhalten, zusammenzukommen und miteinander Sex zu haben und sich zu verlieben und in Partnerschaften zu existieren, aber wie können wir es denn für alle angenehmer machen? Und es ist ganz klar, dass Frauen diese Arbeit nicht alleine machen können. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich als auslösend für diesen Fatalismus zum Beispiel bei meinen Freundinnen sehe. Ich sage bewusst Freundinnen, weil man ein bisschen das Gefühl hat, so, hey, wir können nicht die ganze Arbeit alleine machen. Ne? Wir können diese ganzen Essays lesen und diese ganzen Videos gucken und diese ganzen tollen Bücher von diesen ganzen tollen Personen lesen. Aber es alles hilft nichts, wenn die Männer nicht mitziehen.
Wenn die Männer nicht mitziehen, weil letztendlich sind sie quasi, genau, ist das allgemeine Problem, ist, dass Männer nicht die Arbeit machen, die sie machen müssten. Weil, also genau, das ist halt nach wie vor das große Problem, dass man das sehr viel Arbeit, diese Dinge irgendwie zu durchdenken und aufzubrechen, sehr viel mentale, intellektuelle Arbeit in der Hinsicht auf den Schultern von Flinter liegt, also von allen nicht-cis-männlichen Personen. Aber man muss sagen, in dieser Hierarchie sind es quasi eigentlich die Hetero-Frauen, die noch am nächsten dran sind. Also so, ja. Die sind ja quasi, also es sind vor allen Dingen, weil auch wir als Hetero-Frauen profitieren immens von Theorien von queeren Menschen. Also genau, also von daher ist es so, muss man sich als, finde ich, als Hetero-Frau so ein bisschen know your place, wenn absolut, es um Heterofatalismus geht. So, guck mal, wo du da so hinpasst, weil ja, du bist, wir sind jetzt nicht hetero-cis-Männer, aber wir sind immer noch hetero-cis. Von daher sollte man jetzt, finde ich, muss man auch gucken, wie viel ist man da auch quasi involviert in dieser ganzen, in dieser ganzen Sache. Und das bedeutet dann auch wiederum, eine Verantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, ja, ach, ich habe auch keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen, weil wir immer noch die Privilegien dessen auch haben. Und was nämlich auch Heterofatalismus total verhindert, ist, sich die Frage zu stellen als Frau, die Männer begehrt, ist, was ist es denn, was man an Männern begehrt? Also diese immer noch tabuisierte Frage von weiblicher Lust wird durch Heterofatalismus auch nicht unbedingt leichter. Dass man einfach denkt so, warum mögen wir Männer? Was mögen wir daran denn? Weil wenn wir das besser hinkriegen, das besser herausfinden, dann, ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Schritt, um auch quasi Heteronormativität zu dekonstruieren und zu verstehen, weil das ist halt letztendlich eben, es ist, da muss ja irgendwas sein. Irgendwas muss ja dran sein.
Es gibt doch diesen Podcast, den wir auch in der Vorbereitung, über den wir gesprochen haben, der Why Do I Like Men heißt, wo verschiedene Gäste und Gästinnen der Frage auf den Grund gehen. Auf eine humoristische Art und Weise, why do I like men? Und es ist so interessant, weil in dem Ausschnitt, den ich jetzt gehört habe, ist es eben, sagte eine so, ja, I like arms and abs and penis. Und da muss sie so lachen, weil es natürlich so, natürlich ist es super reduziert und mit dem Augenzwinkern zu sehen, aber man hört so dieses Lächeln, wie unangenehm, wie, dass es auch kind of unangenehm ist.
Like, why do I like men? I don't know, I like big arms and like, I like abs and I like penis and like, I like the way men smell.
Wenn wir über weibliche Lust sprechen, können wir über Männlichkeit sprechen und über unsere Erwartungen an Beziehungen und können wir diese Sachen einfach ein bisschen lösen. Und es ist so, ja, natürlich ist dafür irgendwie auch wenig Platz in einem kapitalistischen System. So. Jetzt nach 2 Jahren Pandemie ist es sowieso so, wer hat überhaupt noch Bock? Viele haben viel Bock, viele haben gar keinen Bock mehr, viele haben keine Kraft mehr. Und es ist so eine, vielleicht auch zum Teil so eine allgemeine Lust. Losigkeit. Und dann ist es so ein bisschen die Frage so, ja, wie können wir da besser zu uns selber finden und unsere Identität angenehmer, lustvoller, schöner gestalten? Ja, das ist so ein bisschen so die Grundfrage, die sich mir dann immer stellt. Und ja, also, I don't have time on my hands. Also, ich habe immer keine Zeit. Ich denke mir so, ja, ich könnte mir all diese Fragen immer stellen, aber wer gibt mir ein Sabbatjahr, um das alles zu erörtern? Aber ja.
Es gibt hier gute Leute, also manche Leute haben das ja schon gemacht. Es gibt Literatur, die wir empfehlen können. Ganz vorne natürlich Shayla Kurz Bestseller Radikale Zärtlichkeit, die sich sehr viel damit beschäftigt, sag ich mal, im deutschsprachigen Raum. Aber wir haben auch noch in den Shownotes, Maxi hält es gerade in die Kamera, das werdet ihr leider nicht sehen. Aber da gibt es natürlich irgendwie Ansätze, die genau diese Fragen schon, also Leute, die sich dezidiert damit auseinandergesetzt haben und Lösungsansätze haben. Das heißt, trotzdem ist es halt an uns, diese Dinge dann vielleicht auch zu lesen oder sie in irgendeiner Form sich damit zu beschäftigen. Und tatsächlich letztendlich auch irgendwie umzusetzen, weil das ist immer noch der schwierigste Part. Und auch gerade für heterosexuelle Menschen gilt dieses Festhalten an Privilegien. Und Privilegien in der Hinsicht ist quasi ein einfacher Zugang zu finanzieller Sicherheit, mentaler Unversehrtheit, körperlicher Unversehrtheit, dass diese Dinge, also dass wir eine Welt schaffen müssen, wo wir kein Vorrecht haben auf diese Dinge und dass es uns wahrscheinlich oder mit höchster Sicherheit im Endeffekt besser geht. Das heißt immer auch so dieses Ding von Privilegien aufgeben, heißt nicht ein schlechteres Leben führen, sondern wahrscheinlich ein besseres Leben führen, weil wie wir ja schon etabliert haben, the straights are not okay.
Ja, ich meine, es ist halt auch so interessant, ne? Würdest du sagen, das ist jetzt so einfach nur eine Frage, die ich eigentlich habe. Queer Culture existiert ja auch einfach aus einer Not heraus oder auch aus einer Sichtbarmachung und einer Community-Bildung und allem Möglichen, also weil es eben natürlich für queere Menschen einfach die Lebensrealitäten so schwierig waren und sind. Und was bedeutet das, wenn wir jetzt sowas haben wie, wir lösen Straight Culture auf? Mhm. Ist es dann oder Stück für Stück versuchen, das abzubauen? Ist das eine Gefahr für queere Kultur?
Ja, das kann man sich immer, das ist eine Frage, die ich mir generell oft stelle, nicht nur in Form von Queer Culture, sondern auch so mit so schwarzer Identität oder so, kann man sich ja auch die Frage stellen, so was bedeutet das, wenn man irgendwie so auf Racelessness zuarbeitet für schwarze Kultur, die man aber auch irgendwie als Widerstand so liebt und keine Ahnung was. Und die Frage ist ja auch, wie kann man Heteronormativität, Heterokultur auflösen? Also kann man das auflösen und queere Kultur beibehalten? Wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich auch, also ich würde sagen, Echos dieser, das ist jetzt wirklich utopisch und theoretisch, ne?
Ja, aber, ist total.
Aber Echos dieser Kulturen werden quasi
sich wiederfinden.
Werden sich wiederfinden. Also das, was man schon etabliert hat, das wird nicht einfach
verschwinden.
Weggehen. Okay. Und wir sehen ja schon, also wir sehen das in diesen Diskussionen um kulturelle Aneignung, ne, dass man natürlich ist es so, dass Heteros sich mehr und mehr queere Kultur aneignen, in dem Versuch, Heteronormativität aufzulösen und oder irgendwie aufzubrechen. Und das wiederum ist aber auch schwierig oder das wiederum löst ja auch wieder was aus, dass man denkt, dass also aus queerer Perspektive, dass man denkt, schön, straighter cis du, dass du dir jetzt die Fingernägel lackierst und dich mit Blumen im Haar abfotografierst.
Sexismus besiegt, Queerfeindlichkeit.
Und du jetzt einen auf soft machst. Aber das ändert ungefähr gar nichts. Ja, also, dass man durch diese Spannung, glaube ich, auch durch muss, weil dass ich das immer wieder sage, kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen eine faule Ausrede, aber ich glaube das wirklich, dass das Teil des Prozesses ist. Also
ich glaube, ich glaube das auch. Und wir haben ja auch, also ich finde, ich glaube, dass ich sowieso bei jetzt wirklich nachkommenden Generationen, ich will das nicht immer so verklären, so, haha, the kids are alright, alles ist toll, denen geht's immer super. Nee, das will ich gar nicht sagen, ne? Also wirklich null. Aber ich glaube, dass so der Gedanke von Sexualität als Spektrum und sich als einfach cis-hetero identifizieren, dass das was anderes ist für junge Menschen jetzt und nicht, dass es weniger kompliziert ist oder nicht alles auch wieder gleichzeitig, ne, sehr rigide Strukturen und sehr aufbrechende freie Strukturen nebeneinander parallel existieren können. Das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, dass da viel passiert und ja, dass alles Teil des Prozesses ist und ein bisschen wünsche ich mir dann manchmal, vielleicht ist das auch ein ganz schönes Abschlusswort wieder, aber so dieses, dass man so vorspulen könnte in irgendwie eine Zeit, wo das alles sich verändert hat und dass man so diese. Und ich möchte auf diesen Artikel noch verweisen, den ich dir auch noch geschickt habe mit Collective Turnoff heißt der, von Sophie Lewis. Da geht es eben auch so ein bisschen unter Liebe und Sexualität und vor allen Dingen Pleasure im Kapitalismus und verschiedenen, ist so auch so ein Gedankenspiel. Und sie endet eben damit, das finde ich irgendwie so einen schönen Gedanken, dass man theoretisch in einer Utopie leben könnte, weil der Mensch ist so ein sinnliches Wesen, was so viel fühlen kann und so Lust empfinden kann, nicht nur beim Sex, ne, mhm. sondern auch einfach durch verschiedene Sachen, dass man in so einer Welt, wo Pleasure einen höheren Stellenwert hätte. Also sozusagen überall ist irgendwo ein Schwimmbecken mhm. und du kannst dir die Füße massieren oder da ist irgendwas, wo du kriegst irgendwas, wo du deine Hände reinmachen kannst, damit du da irgendwie ein schönes Gefühl hast oder ja, alles, was den Menschen so ein bisschen stimuliert, also ein lustvolleres Sein. Ne? Und ja. das ist halt auch das, was uns irgendwie gerade natürlich total abhanden kommt in dieser unfassbar toughen Zeit und ne, diesem kapitalistischen System, wo einfach viele Leute sich so kaputt arbeiten und überhaupt keinen Moment haben, um sich zu spüren in irgendeiner Hinsicht. Ja. Ne? Und dass man irgendwie sich so vorstellt, ach, es wäre so viel möglich,
ja.
wenn das höher angesehen wäre in der Gesellschaft, dass wir Menschen was Schönes empfinden. So überall an jeder Ecke so ein Bali oder so ein Neptunbad. Und da,
ja zumindest da so rein. Das Gefühl, oder zumindest so dieses Gefühl von Neptun, also mein Neptunbad, ja. also dass man sich einfach allgemein schöner machen kann.
Ja.
Dass man vielleicht denkt, ist es notwendig, immer unter Neonlicht zu arbeiten oder keine Ahnung was. Also so Pleasure nicht mehr als Luxus zu sehen, sondern
ja.
als einfach Way of Life. Also und das
als ist wichtig auch.
Als wichtig und als nicht mehr als eben etwas, was man sich erarbeiten muss, was irgendwie, was man sich kaufen muss, was man sich absichern muss, sondern als etwas, was quasi, genau, also da sind wir wieder an so einem kommunistischen Gedanken, das ist einfach so, das ist für alle da. Es ist wie Trinkwasser. Es ist, es ist Allgemeingut und davon profitiert jetzt erstmal niemand. Also Kapital, also da schlägt jetzt erstmal keiner Kapital raus. Das ist natürlich so eine Utopie, die
ja,
auch natürlich. Schön wäre, ja. Aber letztendlich kann man ja mal versuchen, ja, wir als Heteros, we are figuring it out. Ich glaube, letztendlich ist es so ein bisschen, genau, Heterosexualität. Ja, im Endeffekt würde ich, glaube ich, empfehlen, Leuten, die hetero sind, sich, gerade Frauen, also so, keine Ahnung, macht euch nicht so fertig.
Ja.
Oder macht euch fertig, meinetwegen, aber so am Ende ist halt trotzdem bleibt die Frage, was wollt ihr? So.
Ich würde auch sagen, also Compromise, ja, aber not, also so fragt euch, wofür, was wollt ihr sozusagen, wo wollt ihr einen Kompromiss eingehen?
Genau.
Ne? Also das finde ich eigentlich so das Wichtigste, so als Mensch, der jahrelang gedacht hat, das Wichtigste ist eben irgendwie in einer Partnerschaft sich wiederzufinden, sich klarzumachen, so was bin ich bereit zu opfern, was wünsche ich mir von einer Partnerschaft und was ist bequem, was ist einfach nur bequem oder was, also ja, einfach sich von diesen, so weit es geht, ist natürlich einfach leichter gesagt als getan, aber sich immer mehr von diesen Konstrukten zu lösen und zu wissen, sich klarzumachen, man muss niemandem gefallen und niemanden zufriedenstellen, letztendlich außer sich selbst und einen guten Weg für sich finden, ne? Ohne unempathisch zu sein oder sonst irgendwas, sondern dass man einfach sagt so, ja, feel, feel more, be kind und to each other. Und natürlich auch irgendwo so ein bisschen Potenzial in Menschen sehen, weil Menschen können sich auch entwickeln. Ne? Also wir haben auch noch vor einigen Jahren irgendwie von vielen Dingen keine Ahnung gehabt, über die wir heute sprechen. Und das ist auch okay. In manchen Menschen kann man auch ein Potenzial sehen und sagen, hey, lass uns irgendwie einen gewissen Weg zusammengehen, aber auch wissen, wann ist es zu viel, wann möchte ich diese Labor-Arbeit nicht mehr machen. Also einfach so ein bisschen sehr stark auf sich selber hören und da offen sein und sich weiterbilden.
It's okay to change your mind. Also,
ja.
dass man, also es ist, ich glaube, wenn Heterofatalismus gerade irgendwie was in Gedanken ist, ein Gedanke ist, der einen in irgendeiner Form Trost oder ein Ventil spendet, go for it. Das heißt nicht, dass man bis zum Ende seines Lebens so sein muss. Wenn man gerade denkt, Heterofatalismus bringt mir gerade gar nichts, I'm over it, ich finde es irgendwie bescheuert und das bringt uns auch nicht weiter. Auch sehr nachvollziehbar.
Auch okay.
Ich glaube auch, weiß ich nicht, es gibt natürlich Wege des Größeren, also von dem, was du gerade beschrieben hast, Wege des geringeren und Wege des größeren Widerstandes, Sachen, die vielleicht gesellschaftlich mehr querschlagen als andere, wie zum Beispiel, ne, also wenn man jetzt irgendwie Single ist in einem gewissen Alter oder sich dagegen entscheidet, Kinder zu haben oder sich dagegen entscheidet, oder eben nicht eine Heteropartnerinnenschaft zu haben oder mehr als einen Partner zu haben oder whatever. Also so, es gibt natürlich Dinge, ne, wenn man sagt, wo ist man bereit, Kompromisse zu finden, dann gibt es natürlich manche, die vermeintlich einfacher scheinen und manche, die vermeintlich herausfordernder sind. Aber das müsst ihr für euch rausfinden, ihr Lieben. Und habt Mut. Habt Mut, eure ganz individuelle Art des Glücklichseins dem nachzugehen. Auch wenn es irgendwie noch in keinem gesellschaftlichen Regelbuch steht. Ihr macht die Regeln.
Yes, ihr macht die Regeln. Wir machen sie auch nicht. Das war ein schöner Schlusssatz, liebe Alice. Wir haben jetzt schon sehr lang geredet, aber ich fand es sehr, sehr spannend, sehr schön. Hatte Freude dabei. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuhören. Und wir hören uns nächsten Monat.
Yes, bis dann.
Ciao. Ciao.
Das war Feuer und Brot.
Konzept und Produktion von Alice Hasters und Maximiliane Hecke.
Die Intro-Musik kommt von Chris Sommer.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann
könnt ihr das auf Patreon machen oder auf Steady oder
ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes.
Oder erzählt euren FreundInnen von uns, teilt es auf Social Media und spread the word.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.